Ich weiß nicht, ob wir uns immer bewusst sind, dass es uns unverschämt gut geht. Ich meine allein, dass wir eine schöne Unterkunft haben, ein sauberes Bett hatten, frisches Leitungswasser, schönes Frühstück. All das ist so für euch selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Die meisten Frauen auf der Welt haben heute Morgen auf ihrer Matte sich erhoben, im Staube, haben versucht, ein bisschen Essen für ihre Kinder zusammenzubringen und haben vielleicht einen langen Weg hinter sich gehabt zum Wasserbrunnen, um ein bisschen Wasser zu holen. Den meisten Frauen auf der Welt geht es ganz anders als uns. Uns geht es unverschämt gut. Und dafür sollten wir immer wieder dankbar sein. Wir haben am Frühstückstisch gesagt, im Grunde sollte jeder mal eine Reise in ein drittes oder viertes Weltland machen und mal so auf Missionsfeld für 2 Wochen mithelfen. Nicht besuchen, so nach Kenia, ne? An Mombasa-Strand. Das ist auch nicht schlecht, den kann man dann da dranhängen. Aber mal wirklich Mission sehen. Weil wirklich unser Land ist so winzig im Vergleich zur Welt und den meisten Frauen auf der Welt geht es wirklich ganz anders. Aber die sind uns manchmal voraus in ihrem Glauben und in ihrer Freude für Jesus und in ihrer Begeisterung für ihn und in ihrem Fasten und ihrer Hingabe und in ihrem Ganzen, was sie tun. Das ist beeindruckend. Ich bin manchmal wirklich völlig überwältigt gewesen, wenn diese Frauen nach einem langen Arbeitstag, wo sie kein Auto hatten, dann zu Fuß nach Hause gerannt sind über viele Kilometer und dann gehen sie noch zum Abendgottesdienst. Wenn sie nach Hause kommen, dann kochen sie noch für die ganze Sippe. So einen riesen alten Topf mit Wasser und mit Feuer unten. Aber das ist natürlich nicht das Thema. Wie bete ich für andere für Heilung? Und ich möchte euch mal ganz kurz am Anfang eine Geschichte erzählen. Vielleicht kennt der ein oder andere sie schon, aber es ist ein wirklich ganz hervorragendes Beispiel, was kindlicher Glaube ist. Und zwar nenne ich sie immer, warum hat Gott die Pastoren erfunden? Das ist eine ganz süße Geschichte. Es geht darum, dass eine junge Pastorenfamilie in eine neue Nachbarschaft zieht, in ein neues Haus und sie bringen ihr Kätzchen mit und das Kätzchen ist völlig verscheucht und verängstigt in dieser neuen Nachbarschaft und rennt auf den ersten großen Baum rauf und ist oben und jammert jämmerlich auf diesem Baum und der Pastor versucht, das Kätzchen zu beruhigen und zu sagen, komm doch wieder runter, hier ist ein bisschen Milch für dich und hier ist doch ein bisschen Fressen und komm doch bitte runter. Aber das Kätzchen miaut und miaut da oben und der gute Mann weiß sich nicht zu helfen, kommt aber plötzlich einen göttlichen Einfall. Er holt seinen großen Jeep aus der Garage, nimmt ein Stahlseil oder ein Seil und windet es um diesen Baum herum, zieht das Seil an sein Auto und dann zieht er diesen Baum langsam runter. Der ist beweglich, um dieses Kätzchen zu erreichen und runterzuholen. Und er zieht und zieht und zieht mit seinem großen Truck. Auf jeden Fall, das Ding bewegt sich und er denkt, noch ein bisschen, ein Kätzchen, eine kleine Katze. Kätzchen zieht noch ein bisschen und in dem Moment reißt das Seil und der Baum schwingt mit einer enormen Macht zurück. Und Kätzchen ist weg. Völlig weg. Kann er auch nicht mehr finden. Am nächsten Tag muss er in den Supermarkt und da sieht er, dass das seine Nachbarin ist und die geht vor ihm an der Kasse und die hat den Wagen voller Katzenfutter. Und dann denkt er, also jetzt muss ich mich doch mal vorstellen, sagt, guten Tag, hallo, wir sind die neuen Nachbarn, wir sind gerade eingezogen im Nachbarhaus. Und dann schaut er sie an und sagt die Frau, wissen Sie was, ich muss Ihnen was erzählen. Ja, was denn? Sagt sie, wenn ich es nicht mit meinen Augen gesehen hätte, dann würde ich es nicht glauben. Aber meine kleine Tochter, meine 4-jährige Tochter, hat immer gebettelt, sie möchte ein Kätzchen haben. Und hat immer gesagt, Mami, ich wünsche mir ein Kätzchen. Bitte, bitte, Mami. Und ich habe sie gesagt, Schatz, unter keinen Umständen kriegst du von mir ein Kätzchen. Und gestern kam sie wieder und hat gesagt, Mami, aber ich wünsche mir doch ein Kätzchen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, geh und bete zum Vater im Himmel. Und wenn er dir ein Kätzchen vom Himmel sendet, dann darfst du es behalten. Und Herr Pastor, wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es ja auch nicht glauben. Aber die Kleine ist rausgelaufen, hat sich niedergekniet und hat gesagt, Vater im Himmel, die Mama hat gesagt, du musst es von da oben senden. Und dann kam ein Kätzchen von oben geflogen in unseren Garten. Kindlicher Glaube. Gott möchte unseren kindlichen Glauben belohnen. Er möchte, dass wir das, was wir uns so sehr wünschen, dass wir es bekommen, wenn wir uns zu ihm wenden. Es gibt einen fantastischen Bibelvers, das ist wie ein Blankoscheck im Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mir danken. Und in diesem Blankoscheck ist garantiert, dass wenn du deine Not da einträgst, heute Morgen, dein Anliegen, dass er dir helfen wird. Erretten, habe ich euch gesagt, das heißt retten, heilen, dieses Wort beinhaltet, befreien, erlösen, das beinhaltet all diese wunderbaren Taten, die nur Gott in unserem Leben tun kann. Und wenn du sagst, Herr, ich habe dieses Anliegen und ich rufe dich an und wende mich zu dir alleine, dass du mir hilfst, dann will er Antwort geben und wir werden ihm danken. Das heißt, es wird einen super guten, einen richtig guten Ausgang geben der ganzen Sache. Und das sollen wir erwarten. Gott möchte antworten auf unsere Gebete. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Er möchte, dass du nicht nur für deine Anliegen betest und dass du lernst, für deine Anliegen zu glauben, sondern dass du es für andere auch tust. Und es gibt sogar noch ein Geheimnis. Wenn wir anfangen oder aufhören, erst einmal immer unsere Nöte so dringlich zu sehen und uns mal um einen anderen Menschen kümmern, dem es vielleicht schlechter geht, dann wird unsere Not erst einmal in die richtige Perspektive gerückt und Gott begegnet unserer Not, während wir der anderen Not begegnen. Das ist Geheimnis Gottes. Wenn wir uns um die Not anderer Menschen kümmern, dann kümmert er sich um uns. Er möchte, dass wir den anderen höher achten als uns selbst und dass wir uns nicht so selber so wichtig nehmen. Ja, und jetzt sind wir trotzdem immer noch bei dem Thema Heilung und Herstellung und Befreiung. Und da ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir haben hoffentlich jetzt verstanden, dass Jesus uns die Heilung erworben hat. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, ich habe es getan, ich habe die Krankheitsmächte besiegt, ich habe alle Krankheiten getragen, alle Migräne, alle Sorgen, alle Probleme, alle deine ganzen traumatischen Erlebnisse, alle deine Furcht und all das habe ich getragen am Kreuz. Es ist erledigt und du darfst frei sein. Wenn du jetzt zu Jesus kommst, musst du nicht mehr lange betteln. Herr Jesus, bitte, 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 wenn du doch ein bisschen Heilung für mich hast, dann gib mir doch ein bisschen. Ich bin ja schon zufrieden, wenn die Schmerzen weg sind. Wir machen das aber so. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Dass wir Deutschen immer meinen, wenn wir ein bisschen abbekommen, sind wir auch schon zufrieden. Gott möchte, dass wir alles, was er uns erworben hat, nehmen. Weißt du, dass du damit Jesus ehrst? Dass du ihm damit die größte Freude machst, wenn du alles erwartest, was er für dich erworben hat? Er hat es doch nicht gemacht, um dir nur ein bisschen zu geben. Er hat es getan, damit du die Fülle hast. Damit aus deinem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich zeige euch gleich aus dem Wort, er sucht Mitarbeiterinnen. Er sucht dringend Arbeiterinnen in der Ernte. Er braucht Frauen, die in der Vollmacht stehen. Mehr Vollmacht, mehr Liebe. Vollmacht bekommst du nicht, indem du dafür betest. Vollmacht bekommst du, indem du das tust, was Gott dir sagt. Und indem du das im Gehorsam tust, ohne Gefühle und ohne besondere Zittern und irgendwelche Manifestationen. Indem du das tust, bekommst du mehr Vollmacht. Und mehr Liebe bekommt man, wenn man anfängt, jemanden zu lieben, den man nicht lieben kann. Den man wirklich Taten der Liebe tut. Ihr kennt das hoffentlich, ne? Die Sprachen der Liebe. Indem ihr einfach euch mal überlegt, wie kann ich einer Person, die unliebsam ist, einen Gefallen tun. Und dann herausfindet, worauf reagiert diese Person. Und Gott hat mir in dieser Freizeit zwei Menschen gezeigt in meinem Umfeld, die unheimlich schwierig sind. Das ist eine obdachlose Frau, die wir aufgenommen haben, die absolut niemanden an sich heranlässt. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Menschen in eurer Umgebung habt. Personen, die absolut niemanden an sich heran, die grüßt nicht, die sagt nicht Danke, die macht gar nichts, die reagiert wie ein Zombie. Die geht wirklich durch diese Welt wie ein Individuum, das überhaupt mit gar niemandem Kontakt haben will. Und ist riesig verschuldet und macht alle möglichen dummen Sachen und ist eine hochintelligente Frau, aber hat sich irgendwann mal dicht gemacht, absolut dicht gemacht. Und wohnt bei uns und sie lebt da und sie geht irgendwo essen und sie ist völlig isoliert. Aber sie will niemanden an sich heranlassen. Wenn du sie ansprichst, dann kann es dir passieren, dass du einen richtigen Fußtritt kriegst von ihr. Und dann ist es natürlich schwer, da weiß man nicht, wie komme ich jetzt an sie heran? Wenn dich jemand immer nur abwendet, wenn du ihn grüßt und immer nur so, dann so ein Gesicht dazu machen, das ist nicht so einfach. Aber das zu lieben, diese Menschen zu lieben, diesen Menschen zu finden, wo er da ist, in seiner Schale drin, das möchte Gott uns schenken, dass wir Menschen Leben verändern dürfen durch die Kraft Gottes, durch die Liebe Gottes. Mehr Liebe bekommen wir, wenn wir sagen, Herr, wie kann ich dieser Person deine Liebe zeigen? Und jetzt noch einmal zurück zu dieser Krankheit. Meine Erfahrung ist, über viele, viele Jahre, dass ich nicht beten muss, Herr, bitte heile mein Kind oder bitte heile mich oder bitte mach das weg oder bitte tu das oder jenes. Ich befehle, dem Geist der Krankheit zu weichen. Ich sage einfach, Krankheit im Namen Jesu, oder nennen sie bei Namen. Grippe im Namen Jesu, weiche von mir. Weiche von meinen Kindern. Du hast hier nichts zu suchen. Verlass mich einfach im Namen Jesu. Migräne, weiche im Namen Jesu. Dass du einfach anfängst zu sagen, im Namen Jesu, du hast nichts mit mir zu suchen. Krankheitsmacht hat nichts mit mir zu suchen. Das heißt nicht, dass das jedes Mal eine dämonische Sache ist. Es kann eine ganz normale Erkältung sein oder so. Aber du kannst einfach im Namen Jesu befehlen, dass sie gehen muss. und musst nicht lange weinen und betteln und hoffen, dass was geschieht, sondern du tust es einfach auf das Wort Gottes hin. Und ich will euch das jetzt mal zeigen, auch aus dem Wort. Matthäus 10, Vers 8, da gibt es einen ganz klaren Befehl von Gott. Übrigens schreibt Gott diese ganzen Dinge in ziemlicher Befehlsform. Also er lässt uns da eigentlich gar keine Möglichkeit, dass wir sagen können, ich will Krankheit oder ich will sie nicht, sondern er gibt uns hier klare Anweisungen, wie wir mit den Umständen unseres Lebens zu handeln haben. Und da steht in Vers 8 oder 7b noch, jetzt beginnt Gottes neue Welt. Und die begann vor 2000 Jahren. Heilt Kranke. Tut das. Heilt Kranke. Weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Heilt Kranke. Und in meinem Herzen ist das sowas wie ein, ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen hier geht. Ich weiß nicht, wie ihr das persönlich jetzt im Augenblick empfindet, ob ihr jetzt mit Krankheit umgehen wollt oder nicht. Aber Gott möchte, dass ihr das tut. Es ist sein Wunsch, dass ihr das tut. Dass ihr das jetzt nicht nur hört und sagt, ja, ganz schön, das kann sie ja gerne machen. Das interessiert mich aber nicht. Ich lebe einfach so weiter, wie ich bisher gelebt habe. Wir müssen, wenn wir das Wort Gottes hören und wenn es uns anspricht, dann müssen wir es tun. Und ich bitte euch, auch wenn ihr vielleicht selber noch nicht geheilt seid, betet für die, die krank sind. Wenn ihr in eurer eigenen Familie jemanden habt, der krank ist, fangt an, für die Person zu beten und sagt im Namen Jesu, ich befehle diesem Geist der Krankheit zu weichen oder ich befehle dieser Krankheit zu weichen. Tut es. Und das braucht ihr nicht fühlen, sondern tut es einfach auf das Wort Gottes hin. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Leute, wir sollen die ganze Welt hier auf den Kopf stellen oder auf die richtige Seite wieder stellen. Dazu sind wir berufen. Als die Jünger und Paulus durch die Gegend zogen, da hieß es, das sind die Leute, die alles durcheinander bringen. Und das sollen auch wir tun. Wir sollen wirklich wieder das Wort Gottes hineinbringen in diese Welt und in diese Gesellschaft. Und es ist hochinteressant, dass die meisten Leute positiv reagieren, wenn du für sie beten willst. Wir haben das ganz extrem ausprobiert. Ich erwähnte das am Anfang. Ich hatte das ganz tiefe Bedürfnis, dass unsere ganze Stadt, in der ich lebe, das heißt nicht ganz Hamburg, sondern der Stadtteil im Süden, 50.000 Bewohner, dass diese Leute wissen, wer Jesus ist. Ich habe gedacht, wenn ich eines Tages in der Entrückung nach oben gehe und meine Verkäuferin vom Aldi oder meine Friseuse oder wer auch immer, die fragt dann, sag mal, Gabi, wir haben so viele Gespräche miteinander gehabt. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Du hast mir nie gesagt, dass du einen Freifahrschein in den Himmel hast. Und du hast mir nie gesagt, wie das funktioniert. Warum? Und dann stehe ich da halbwegs, ich meine, es geht ja schneller als halbwegs, aber dann stehe ich da und habe keine Worte mehr für sie. Und habe ich gesagt, das will ich nicht tun. Ich möchte, dass sie wenigstens weiß, dass ich gläubig bin und dass ich weiß, wie man in den Himmel kommt. Ob sie es annimmt oder nicht, das ist nicht meine Verantwortung. Das muss sie selber entscheiden. Aber sie soll es doch wenigstens wissen, wie es geht. Und dann haben wir wirklich etwas gemacht. Wir haben als ganze Gemeinde entschieden, wir wollen das zusammen machen. Wir wollen 2 Wochen lang Urlaub nehmen. Und alle Mann haben mitgemacht, also nicht alle, aber wirklich 90% haben mitgemacht. Und haben gesagt, wir nehmen uns 2 Wochen Urlaub. Und dann haben wir noch ganz Deutschland aufgefordert, befreundete Gemeinden, kommt und helft uns. Und wir waren nachher über 100 Personen, die sich für 2 Wochen Zeit genommen haben. Jeden Morgen haben wir Gott erst angebetet einige Stunden und haben Lobpreis gemacht und haben gebetet und uns gesegnet gegenseitig. Und dann sind wir mit riesigen Rosensträußen, wir haben 6.000 Rosen gekauft. Die gibt es, wenn man sie in solchen Mengen kauft, für 10 Cent das Stück. Das ist also nicht, gar kein Vermögen, die du sonst für 1 Euro im Laden kaufst, ne? Diese riesen Baccarat-Dinger, diese richtigen edlen Dinger da, so diese großen 80 Zentimeter Rosen, mit denen sind wir losmarschiert und haben den Leuten überall, wo wir hingegangen sind, wir haben natürlich die Karten gemalt, also von der Stadt, haben die aufgeteilt, dass wir uns nicht für alle doppelt in ein Haus kommen und haben gesagt, so die Straße arbeiten wir heute durch und dann sind wir von Tür zu Tür gegangen, haben vorher das über die Medien angekündigt, dass wir mit Teams kommen, die über Christus oder mit Jesus reden werden und dass wir den Menschen die Hoffnung von Gott sagen möchten und dass die Leute sich nicht bedrängt fühlen mögen, sondern dass wir einfach kommen von Tür zu Tür und wenn sie ein Anliegen haben oder wenn sie eine Not haben oder wenn sie eine praktische Hilfe brauchen, dann würden wir bereit sein, das zu leisten. Und daher war uns Tür und Tor ein bisschen offener und wir hatten Schilder mit unserem Namen und Hoffnung für Hamburg, haben wir das genannt, und sind von Tür zu Tür gegangen und haben gesagt, guten Morgen, ich komme hier von Hoffnung für Hamburg, wir sind Christen aus ganz Deutschland und wir möchten Ihnen gerne sagen, dass es Jesus Christus gibt und dass er sie liebt. Und als Zeichen seiner Liebe, jeder hat es gesagt, wie er es konnte, als Zeichen seiner Liebe möchten wir Ihnen eine Rose schenken. Und da war keiner, der gesagt hat, die Rose will ich nicht. Höchstens, dass wenn jemand gerade zum Einkaufen war, unterwegs war, gesagt hat, ach, ich hätte sie lieber auf dem Rückweg, ich muss gerade in die Stadt was erledigen. Und dann haben die Leute die Rose genommen und dann standen sie erst einmal ein bisschen fest, weil ne, man ist dann nicht so unhöflich, um dann gleich weiterzugehen. Und dann konnten wir sagen, möchten Sie gerne etwas hören, wie man in den Himmel kommt? Möchten Sie wissen, wie Jesus Christus Ihnen begegnen kann? Und dann haben wir individuell mit den Leuten reden können. Und was der Schlüssel immer war, haben Sie ein Anliegen, dass wir für Sie beten dürfen? Und da hat keiner Nein gesagt, also fast keiner. Die Leute haben alle positiv reagiert, hier in Deutschland. Hamburger, Hanseaten, das sind so eine steifen Deutschen, so eine Norddeutschen. Ne, das sind so Leute, die sind so ein bisschen reserviert und nicht so schwätzig. Die schwatzen nicht einfach so an der Tür. Man ist so ein bisschen reserviert und ein bisschen höflich und sehr förmlich. Diese Leute haben Gebet angenommen. Und da sind sofort Zeichen passiert, sofort Wunder passiert. Die Leute haben sofort gemerkt, dass der Schmerz weg war. Die haben sofort Erleichterung erlebt. Die haben meistens geweint. Denen liefen einfach die Tränen, haben zum Beispiel gesagt, noch nie im Leben ist jemand an meine Tür gekommen und hat mir gesagt, dass Gott mich liebt. Ich habe noch nie gewusst, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Noch nie hat sich jemand um mich gekümmert und hat mal gefragt, wie es mir geht. Und wenn wir dann die Russlanddeutschen an den Türen hatten, und wir haben sehr viele in Norddeutschland, dann haben wir immer gesagt, herzlich willkommen in Ihrem Heimatland. Und dann schossen denen die Tränen in die Augen. Und dann haben wir sie in den Arm genommen und gesagt, hier ist Ihr Heimatland. Seien Sie willkommen. Fühlen sich wohl in unserer Mitte. Sie sind unsere Geschwister. Weil sie ja zurückkommen aus einem Land, wo sie auch keine Heimat hatten und jetzt zurückkommen in ihre Heimat und sich oft noch entwurzelter fühlen als vorher. Und das war einfach nur die Liebe Gottes in unsere Bevölkerung zu tragen. Und die Resonanz war absolut positiv. Die war so positiv, dass die Landeskirchen gesagt haben, wir möchten mit euch zusammenarbeiten. Und dass wir jetzt mit den Landeskirchen zusammen Gottesdienst gemacht haben auf dem Marktplatz, der katholische Pfarrer, zwei evangelische Pastoren und ich standen da. Und wir haben zusammen einen Gottesdienst gemacht und die Leute kamen zu Hunderten. Der ganze Marktplatz war voll am Sonntagmorgen um 10 Uhr und natürlich angekündigt in den Nachrichten und in den Zeitungen. Und das Lustige war danach die Resonanz der Bevölkerung. Die haben dann gesagt, also das ist ja interessant. Der Pfarrer liest alles ab und sie sprechen einfach frei. Und sie beten so, als wenn sie wissen, dass der da oben hört. Die Leute haben sofort gemerkt, wo der Heilige Geist ist. Und wir haben sofort gespürt, wo etwas ist. Und viele kamen nachher und haben gesagt, Dankeschön, dass Sie so für unsere Stadt gebetet haben, dass Sie so unsere Stadt gesegnet haben, dass Sie so viel Gutes getan haben. Unser Land ist reif für Jesus. Aber wir sollen gehen und wir sollen das tun, was er sagt. Da steht, und das sagt uns Jesus, nicht ich, nicht Gabi Wendland, sondern Jesus selber sagt, heilt die Kranken. Tut es bitte. Heilt die Kranken. Betet für sie. Und es ist interessant, dass man das überall kann. Ich habe ihn auf einer Damentoilette im Bahnhof, und da geht man ja normalerweise so rein, so nach dem Motto, ne, bloß nichts anfassen. Alles überleben hier. Alles ist ein bisschen schmutzig. Und da steht so eine ganz arme Ausländerin, die da diese Dinger da putzen muss. Und sie sieht so elend aus. Und ich frage, was ist denn mit Ihnen los? Und sie sagt, ich habe solche Kopfschmerzen. Und dann sage ich einfach, kann ich für Sie beten? Sie können die Kopfschmerzen loswerden. Ja. Und schon kullern Ihre Tränen. Und ich habe einfach nur meine Hand auf ihre Schulter gelegt und habe gesagt, Jesus, du liebst sie und du heilst sie jetzt. Im Namen Jesu, Amen. Und dann bin ich wieder gegangen. Wir sollen Dienerinnen sein, Gottes. Er möchte, Jesus selber möchte doch in diese Räumlichkeiten gehen. Das braucht aber zwei Füße von uns dazu. Und einen Mund, der sich öffnet. Und der das sagt, was Gott uns sagt. Mehr will er doch nicht. Und ich sage euch, euer Leben wird so aufregend, es wird so schön, es wird so voller Freude werden. Ihr werdet staunen, was Gott tut. Ihr werdet staunen, was Gott tut. Wirklich. Und Gott gibt euch Tür und Tor offen. Wir sollen den Kranken die Hände auflegen. Markus 16, 17 und 18. Schlagt es nochmal auf. Ich möchte einfach, dass ihr diese Verse selber noch einmal lest. Das sind alles Verse, die immer wieder in der Bibel stehen. Markus 16, Vers 17, 18 und 20. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die glauben denn, aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Jesus tut die Wunder, nicht wir. Deswegen kein Stress. Ihr braucht überhaupt keine Panik haben, ob da was passiert oder nicht. Er will das ja tun. Aber er sagt, möchte, dass du gehst. Und dann sagt er zu uns, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen sprechen. Gefährliche Schlangen, tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und mit diesem tödlichen Gift, da habe ich manchmal gedacht, wenn diese Hiobsbotschaften in unserem Land waren, Fisch war verseucht, Krankheiten in unseren Nahrungsmitteln, habe ich gedacht, und ich habe es gegessen, es hat mir nicht geschadet. Und ich danke dir. Markus 16, Vers 17, 18 und 20. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und ihr sollt doch nur das glauben, was hier steht. Nichts anderes. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Und ich möchte euch jetzt sagen, dass Jesus bereit ist, mit jedem von euch nach Hause zu gehen. Und er geht mit euch. Ganz sicher. Und er möchte, dass ihr mehr erlebt, als was ihr bisher erlebt habt. Er möchte, dass ihr selber die Fülle habt. Er möchte, dass ihr selber in der Fülle Gottes steht. Er möchte, dass ihr selber geheilt seid. Aber dass ihr auch allen, denen ihr begegnet, die krank sind, die irgendwie bedrückt sind, die dämonisch bedrückt sind. Das ist zum Beispiel Menschen, die depressiv sind und die aus dieser Depression nicht rauskommen. Das ist keine Krankheit, meistens nicht, sondern das ist auch eine Bedrückung. Eine richtige Schwermut, die auf ihn ist. Und dass sie einfach sagt, im Namen Jesu, ich setze dich frei von deiner Schwermut. Du sollst frei sein von deiner Bedrückung. Und im Namen Jesu. Und das kann man auch bei Ungläubigen. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mich gefragt, kannst du das bei Ungläubigen? Wir haben mit Billy Smith zusammen einfach an der Hauptstraße das Zelt aufgestellt für 400 Leute. An der Hauptstraße in unserer Stadt und haben draufgeschrieben, Jesus heilt die Kranken. Und dann sind die Leute von der Stadt reingekommen. Einfach so vorbeigegangen mit ihrem Hund, spazieren gegangen und mal reingeguckt, was ist denn da los? Wie, hier werden Kranke gesund? Und dann sind sie stehen geblieben, weil ich habe ja auch Rückenschmerzen oder ich habe ja auch Beinschmerzen oder ich habe ja auch Arthrose. Und wisst ihr, wer immer geheilt wurde? Die Ungläubigen. Weil Jesus sich denen erwiesen hat. Wir haben Abend für Abend über 50 richtige Wunder gesehen in diesem Zelt. Dass sich das so schnell rumgesprochen hat, dass das in den Abendnachrichten Sat.1 und diese ganzen schrecklichen Sender da, wisst ihr, wo immer diese ganze Mist durchgeht, da wurde das dann gesendet, RTL und Sat.1 und in diesen ganzen Sendern. Und dann kamen die Leute aus ganz Deutschland angereist, aus München, aus Berlin eingeflogen, Familien, die krank waren, die Hautausschläge hatten oder irgendwelche Eczema. Und die wurden geheilt. Und die wurden geheilt. Heilt die Kranken. Geht in alle Welt. Und wie setze ich meinen Glauben frei? Indem ich einfach auf Gottes Wort hin handle. Ihr müsst nichts fühlen. Ich habe immer wieder von Wundern gehört, wo Menschen für Leute gebetet haben. Gerade jetzt hörte ich von einem Fall, da hat ein großer Mann Gottes, wurde gerufen in ein Haus, wo eine Frau im Endstadium mit Krebs lag. Die sah so elendig aus, dass man dachte, die zerfällt gleich in ihre Einzelteile. Die war abgemagert auf 40 Kilo, war völlig am Ende. Er sagt, er hatte überhaupt keinen Glauben, dass sie durchkommt. Er hat gar nichts gefühlt. Er hat nur gesagt, im Namen Jesu sei geheilt. Und dann sagt er, dann bin ich gegangen und habe gedacht, die stirbt wahrscheinlich. Diese Frau ist innerhalb von wenigen Stunden aufgestanden. Die Frau hat geglaubt, dass Jesus sie geheilt hat. Und die ist vollkommen gesund heute in der Welt. Die läuft umher und ist völlig gesund, völlig wiederhergestellt. Jesus kann unbegrenzt handeln. Wir brauchen uns nicht darum sorgen, wie er handelt und was er macht und ob er es macht. Wir sollen unsere Hände auf die Kranken legen und sagen, im Namen Jesu sei gesund. Und einfach als Kontaktpunkt dazwischen stehen. Und das ist nicht mal abhängig von unserem eigenen Glauben. Ich habe euch erzählt, dass ich meine größten Wunder in meinem Leben ohne Glauben erlebt habe. Ohne, dass ich wusste, ob Gott antwortet oder nicht. Und er hat es trotzdem gemacht. Dann gibt es noch etwas, das hatte mir gestern, wurde ich gefragt, wenn man einfach auf ein anderes Kind, für ein anderes Kind beten möchte von einer anderen Familie. Bitte da immer den Erlaubnis der Eltern bitten. Also macht bloß jetzt nicht so Sachen, dass ihr überall rummarschiert und jeden Kranken, den ihr seht, einfach jetzt sozusagen nehmt und sagt, jetzt musst du gesund werden, sondern lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Sagt vorher, Heiliger Geist, gib mir Weisheit. Wie kann ich der Mutter das sagen, dass ich für das Kind beten möchte? Aber ihr werdet erstaunt sein, wenn das Kind wirklich Krebs hat oder wirklich in einer schweren Situation ist, dass die Mutter bereit ist, dass ihr beten dürft. Aber dann seid ganz lieb und ganz höflich und ganz sanft und sagt ihr einfach erst einmal, ich würde gerne für ihr Kind beten, weil ich schon gehört und gesehen habe, dass Gott heilen kann. Wenn ich das darf, dann erlauben Sie mir das bitte. Aber ich bin auch einverstanden, wenn Sie sagen nein. Man kann natürlich in Abwesenheit für das Kind beten, ist klar, und das würde ich auch tun, dass man vor der Tür für das Kind betet oder zu Hause. Aber wenn ihr möchtet, dass ihr zu dem Kind kommen dürft, dann fragt bitte die Eltern. Weil die Eltern sind die geistliche Leiterschaft für dieses Kind und das sollte wirklich auch eine Genehmigung haben. Sonst bringen wir durcheinander und das sollen wir nicht tun. Wir müssen auch nie das Gefühl haben, dass wir was verpasst haben. Bitte kommt niemals unter diese Selbstverdammnis, wenn dann jemand stirbt und du hattest den Eindruck, du solltest für die Person beten. Oh, jetzt bin ich derjenige, der das Ganze vermasselt hat. Nein, Gott ist nie in Verlegenheit. Wenn du noch nicht den Mut hast zu gehen zu einer Person, die krebskrank ist im Krankenhaus oder so, dann hat Gott immer noch eine andere Person, die er senden kann. Und der Tod ist am Ende auch nicht immer das Schreckliche. Ich weiß, wir denken in Deutschland so, dass wir immer denken, der Tod ist furchtbar. Wenn der Mensch zu Jesus gefunden hat und Jesus angenommen hat, kann der Tod auch eine Erlösung sein. Kann der Tod auch einfach ein Übergehen ins Paradies sein. Und wenn wir unsere Kinder schon früh verloren haben, dann ist es nicht immer schlimm. Weil ich glaube, dass Gott in seiner souveränen Weisheit auch manchmal weiß, dass es besser für das Kind ist, wenn er es gleich zu sich nimmt. Und es geht dem Kind gut. Du brauchst keine Sorgen haben, es vermisst dich nicht. Es wird sich freuen, dich wiederzusehen. Aber dem Kind geht es gut. Bei Jesus geht es deinem Kind gut. Und wenn das so gewesen ist in deinem Leben, dass du dein Kind abgeben musstest, dann lass das Kind zu Jesus gehen und übergib es ihm. Und sei einfach ruhig, dass er in seinen Gedanken bessere Gedanken hat über deinem Kind als du selber. Und kümmere dich umso mehr um die Kinder, die du noch bei dir hast. Und dann habe ich euch gestern einen Punkt gesagt und den möchte ich heute noch einmal betonen. Und dann habe ich noch einige Bibelstellen für euch. Da, wo ihr durch Not und Krankheit gegangen seid, und ich weiß, einige von euch, ihr seid hier gerade jetzt immer noch mit diesen Nöten da oder mit diesen Krankheiten da, da, wo du im Augenblick durch diese Notphasen gehen musst, da hast du oft nachher eine Salbung, um andere Heilung zu bringen. Gerade die Personen, die meinetwegen durch schweres Rheuma gegangen sind oder durch schwere Arthrosen oder durch schwere Migräneanfälle oder durch ganz schlimme, lange Phasen von Krankheit, und erwarte deine Heilung. Bitte erwarte sie. Lass nicht los. Jesus hat es dir verheißen, er will dich heilen. Er hat seine Meinung nicht geändert, er ändert sie nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn er deine Leidsphase mit dir begleitend durchgegangen ist und du dann deine Heilung hast oder auch vorher schon, darfst du für Menschen beten, die das Gleiche haben. Und du wirst sehen, wie eine Salbung freigesetzt wird, dass du diesen Menschen mit Autorität dienen kannst. In meinem Leben ist das mit Wundern, dass ich einfach selber so viele Wunder erlebt habe, wo Gott so massiv geheilt hat, dass ich heute einfach eine Autorität habe, weil ich einen Glauben habe und weiß, Gott kann das. Zum Beispiel hatte mein Mann einen schweren Unfall. Also er war sehr sportlich, hatte einen Rückgratbruch und sein Rückenwirbel ist rausgebrochen. Der ganze Körper ist zusammengesackt. Er wurde in Intensiv gebracht, bekam ein Stützkorsett an, hatte extreme Schmerzen bei jeder Situation, beim Stehen, Gehen und Liegen. Der Rücken war kaputt. Man hat ihm gesagt, Sie werden eines Tages im Rollstuhl sitzen müssen. Sie sind ein Krüppel bis zum Lebensende. Die Ärzte haben ihm keine Hoffnung gegeben. Und merkt euch das, die Ärzte sind Gottes Handlanger, aber nicht allwissend. Und deshalb, wenn ein Arzt dir sagt, da ist keine Chance, dann ist das sein absolutes Recht, das zu sagen. Aber dann schiebt den Chefarzt vor. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann sagt, Vater im Himmel, dieser Arzt hat aufgegeben, aber du bist Chefarzt. Und du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und keine Macht bleibt dem Feind. Ich vertraue dir. Du bist mein Arzt und mein Heiler. Und Gott will, dass unser Glaube trainiert wird, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm mehr vertrauen und noch ein bisschen mehr vertrauen und dass wir ihm einfach glauben. Und mein Mann hat diese Situation gehabt, es hat Monate gedauert, er hat also mit diesem Stützkorsett leben müssen, war auch nicht gerade glücklich darüber als junger Mann, hatte dann furchtbare Schmerzen und dann kam eine Zeltevangelisation und jetzt kommt der Punkt. Eine ganz gewöhnliche kleine Gruppe von Menschen, so wie wir sie heute hier sind, der Evangelist vorne, ein Mann aus dem Ausland, der nur gesagt hat, wenn hier jemand ist, der heute krank ist oder einen Unfall hatte oder Schmerzen hat, leg jetzt deine Hand auf die Stelle. Und ich spreche ein Gebet, dass Gott dich jetzt heilt. Und Gott wird dich heilen. Der Mann hat niemandem die Hände aufgelegt. Er hat niemandem ein Wort der Erkenntnis gegeben. Mein Mann saß da einfach zwischen den Menschen. Er war gläubig, hat seine Hand auf den Rücken gelegt und hat gedacht, gut, wenn das so Gott tun will, dann kann er das so tun. Und hat dann nichts gefühlt. Gar nichts. Ich habe ihn nochmal gefragt, hast du wirklich nichts gefühlt? Nein, gar nichts. Ganz nüchtern da gesessen, seine Hand auf den Rücken gelegt und auch der Schmerz war nicht weg, sondern ganz normal seine Hand auf den Rücken gelegt. Aber als er nach Hause kam, hat er sich gesagt, wenn Gott wirklich Wunder tut, dann gucke ich jetzt nach. Und dann hat er sein Stützkorsett abgenommen, was er nicht durfte, weil der Körper dann zusammensackte und die Kraft verlor. Und hat sein Stützkorsett abgenommen, hat es in die Seite gelegt, hat sich langsam gebückt und hat gemerkt, ey, die Schmerzen sind ja weg. Ey, der Rücken hält. Aber er ist so ein typischer Deutscher, TÜV geprüft, ne? Der musste erstmal 3 Tage, wollte er sicher sein, dass das jetzt nicht eine Sache ist von so einem Moment, wo ich mich gut fühle und dann morgen, ne, geht's alles wieder den Bach runter. Also nächsten Tag zur Arbeit, übernächsten Tag zur Arbeit und nach dem 3. Tag hat er kapiert, hey, das ist ein Wunder. Und dann ist er ganz nüchtern zur Klinik gefahren, zum Professor, wo er seine Aufnahmen vorher hatte, Röntgenaufnahmen, und hat gesagt, Herr Professor, ich glaube, mein Rücken ist wieder in Ordnung. Der gute Mann ist fast von seinem Stuhl da gefallen. Der hat sich echt aufgeregt, gesagt, wie können Sie es wagen, in Ihrem Zustand ohne Korsett hier anzukommen? Hat dann aber doch nochmal eine Aufnahme gemacht und war auch nicht erfreut über die Aufnahme, weil er hat gesagt, das kann ich nicht verstehen, das Ding ist wieder hergestellt, der Rücken ist wieder heil. Vollkommen wieder hergestellt, der Wirbel ist wieder normal drin. Und der Professor war nicht beeindruckt. Damit müsst ihr auch rechnen. Das hat dem nicht gefallen. Aber mein Mann ist seitdem vollkommen gesund. Seit über 25 Jahren fit, gesund oder 30 sind es jetzt schon her. Und kann arbeiten wie ein Tier und kann ganz normal leben ohne Beschwerden, ohne Beschwerden, ohne Rücken. Also Gott tut unmögliche Dinge. Er geheilt unmögliche Sachen. Wenn wir ihm ganz normal und nüchtern glauben. Keine großen Geschichten mehr. Oh, jetzt spüre ich die Salbung oder so. Das braucht man nicht. Das kann sein, aber es muss nicht so sein. Wenn ich für jemanden bete, wenn ich einer Person die Hand auflege und für sie bete, dann erwarte ich schon, dass der Heilige Geist mir etwas zeigt oder dass er zu mir spricht. Und das dürft ihr auch erwarten. Und so lernt ihr, die Stimme Gottes klarer zu hören. Und ihr müsst es auch nicht so sagen, wieso spricht der Herr, aber ihr könnt dann einfach vielleicht der Person sagen, Gott hat eine ganz besondere Liebe für dich. Und ich spüre, wie seine Hand auf deinem Kopf ist. Und ich spüre, wie sein Strom seiner Gnade durch dich fließt. Also ihr dürft dann das sagen, was ihr spürt. Das hilft der Person, die jetzt empfängt, einfach das zu empfangen. Und das ist auch nichts, was die andere Person unbedingt annehmen muss. Die kann auch sagen, das spüre ich nicht. Das ist alles legitim. Die Gaben des Geistes, die sind eingesetzt, um den anderen zu ermutigen, um den anderen aufzubauen. Aber das muss jetzt nicht drängend sein. Dass ich jetzt sage, spürst du das? Fühlst du das? Du fühlst nichts? Jetzt nochmal beten, jetzt nochmal beten, jetzt nochmal beten. Und der andere kommt in so ein Gefühl wie, oh nee, lass mich jetzt in Frieden. Tut mir eh alles weh. Lass mich doch bitte zufrieden. Also bleibt ganz ruhig, ganz nüchtern und legt ihm die Hände auf und sagt ihm einfach ganz sanft das, was ihr an Eindruck habt, das, was euch Gott vielleicht zeigt, das, was ihr seht oder behaltet es für euch. Und dann spürt ihr auch, wenn ihr für die Person betet, und das ist jetzt wichtig, weil der Heilige Geist fängt sofort an zu wirken, wenn ihr das tut. Der fängt sofort an zu wirken, dass ihr dann vielleicht auch sagt, und im Namen Jesu setze ich dich frei oder im Namen Jesu löse ich jetzt das. Oder das, was immer ihr so spürt, und einfach euren Mund öffnen. Ich habe manchmal Sachen gesagt, da habe ich mich selber erschrocken, habe ich gedacht, Herr, was sage ich denn da jetzt für Worte? Aber ich sage es ja nicht so, dass der andere das unbedingt jetzt nehmen muss, was ich sage, sondern ich sage es nur, was der Heilige Geist mir sagt, auszusprechen, weil er ist so ein sanfter Heiliger Geist. Aber die Personen bestätigen mir dann oft nachher, boah, das hat genau getroffen, das war genau der Punkt. Oder da hast du etwas angesprochen, das wusste keiner. Oder da hast du etwas gesagt, das hat mich ganz tief berührt. Und der Heilige Geist möchte auch zu uns reden und er möchte auch durch dich reden und er möchte durch dich fließen. Und deshalb mach einfach deinen Mund auf. Das ist dann am Anfang so ein bisschen ungewohnt. Und deswegen ist es immer ganz leicht, wenn man das in so einer Gruppe erst einmal übt und wenn man dann auch sagt, Leute, das ist nicht schlimm, wenn jetzt irgendeiner einen falschen Eindruck hat oder wenn der andere sagt, nee, also das kann ich nicht so sehen. Das ist nicht schlimm. Das ist wie bei auch einer Schulklasse. Wir üben. Wir dürfen auch üben und deswegen übt in euren Hauszellen, übt in euren Kleingruppen, übt, wenn ihr zusammenkommt als Geschwister. Betet füreinander, legt einander die Hände auf und betet dafür, dass der andere geheilt wird. Und dann werdet ihr sehen, wie der Heilige Geist immer mehr und immer mehr anfängt zu fließen. Und dann werdet ihr immer sicherer und dann geht ihr auch ziemlich sicher nachher auf andere zu und sagt, so ist es, jetzt werdet ihr geheilt. Gott hilft euch. Ich möchte euch mal eine Frau zeigen, die sich vorgedrängelt hat. Und Gott liebt diese Frauen. Matthäus 15, 21 bis 28. Diese Frau hatte eigentlich legitim kein Recht, an Jesus heranzukommen. Die hat aber gesagt, das ist mir alles schnurzpiep egal, ich brauche Hilfe. Und es ist interessant, dass Gott immer wieder sagt, dass er solche Frauen liebt. Die Witwe, die da so gebettelt hat, dass der arme Richter oder der Rechtsanwalt gesagt hat, also ich flippe jetzt gleich aus, wenn die nicht aufhört, ich gebe dir jetzt das Recht. Und Gott sagt, so eine Art sollt ihr haben. Also es ist interessant, wie Gott das sieht, ne? Nicht immer so fein und bescheiden, wie wir Deutschen uns dann benehmen. Da steht, Matthäus 15, Vers 21, danach verließ Jesus diese Gegend und wanderte bis in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon. Dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Sie flehte ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus beachtete sie nicht. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Die muss also eine echte Commotion da gemacht haben. Jesus, Jesus, hilf mir, hilf mir. Da sagte er zu der Frau, ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und wie verlorene Schafe umherirren. Sie kam aber noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Aber Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Ja, Herr, erwiderte die Frau, das war ihr jetzt alles egal. Aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Jesus antwortete ihr, dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Also die Frau hat Protokoll vergessen. Die hat sich gesagt, ist mir völlig schon egal. Ich will jetzt die Heilung für mein Kind. Und ich glaube, manchmal müssen wir mal so eine Energie aufbringen, dass wir sagen, ich will, dass meine Familie gesund ist. Ich will, dass die Krankheit endlich gebrochen wird bei uns. Ich will, dass dieses ganze Theater in unserem Haus ein Ende hat. Ich habe manchmal, wenn unsere Kinder gestritten haben, wir haben 4 Kinder, und wenn dann so eine Unruhe war im Haus, ihr kennt das, wenn man so ein Gefühl hat, hier ist jetzt Unruhe im Haus. Das ist jetzt nicht ein normaler Streit, sondern die stacheln sich gegenseitig an und das hört nicht auf. Dass ich dann im Nebenraum gesagt habe, und im Namen Jesu, jetzt ist Schluss hier. Dieses Haus ist das Haus Gottes und hier soll Ruhe sein. Und Friede und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich lasse es nicht zu, dass unser Haus zu so einem Haus wird, wo man sich streitet. Und dann einfach den Herrn wieder anbeten. Sagen, Vater, ich danke dir, dass du meine Kinder jetzt berührst mit deinem Frieden. Und dass du jetzt Ruhe bringst in unser Haus. Und dass dies ein Haus der Heilung ist, ein Haus des Friedens ist. Dass alle, die hineinkommen, geheilt und berührt werden, aber nicht noch durcheinander kommt in unser Haus. Und ich weiß das von Babysittern, die auf schwierige Kinder aufpassen mussten, von Ungläubigen, dass die manchmal Lobpreis-CDs mitgenommen haben, weil die Kinder nicht beruhigt bekamen, weil die sowas von aggressiv waren und haben diese Lobpreis-CDs am Abend beim Babysitten spielen lassen und die haben gesagt, die Kinder wurden sofort ruhig. So als wenn der böse Geist die Kinder verließ und die Ruhe Gottes eintrat in das Haus. Und das dürfen wir auch bei unseren eigenen Kindern tun. Dass wir einfach sagen, Herr, dein Friede, deine Ruhe soll hier hineinkommen. Du möchtest uns jetzt begegnen. Und jetzt gehen wir mal in die Apostelgeschichte 9, Vers 32. Die Apostelgeschichte ist natürlich die Geschichte, wo dann wirklich auch die Zeichen und Wunder durch die Jünger geschehen, wo Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 43. Und da gehören wir jetzt mal von so richtig starken Wundern. Und diese Wunder sollen euch passieren. Und ich erwarte, wenn wir uns das nächste Mal auf irgendeiner Tagung oder irgendwo treffen auf der Welt, dass ihr erzählt, was durch euer Leben passiert. Dass ihr das erzählt. Auf einer seiner vielen Reisen durch das ganze Land kam Petrus auch zu der Gemeinde in der Stadt Lydda. Dort traf er Ananias, einen Mann, der schon 8 Jahre lang gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm, Ananias, Jesus Christus heilt dich. Steh auf, pack deine Sachen zusammen. Tatsächlich stand der Gelähmte auf und konnte gehen. Hat er lange für ihn gebetet? Ein Satz hat er gesagt. Herzlich willkommen. Happy Birthday. Ananias, Jesus Christus, heilt dich. Steh auf, pack deine Sachen zusammen. Tatsächlich stand der Gelähmte auf und konnte gehen. Als die Anwohner von Lydda und den umliegenden Orten in der Charon-Ebene den Geheilten sahen, begannen sie an Jesus Christus, den Herrn, zu glauben. Ich glaube, wir müssen in unsere Dörfer gehen. Da sind so viele Kranke, da sind so viele Verletzte, da sind so viele Menschen, die sollen an Jesus Christus wieder glauben. In der Stadt Joppe lebte eine Frau, die sich zu Jesus bekannte. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Als Petrus in Lydda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und bat sie in einer Dachkammer auf. Joppe liegt nicht weit von Lydda. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb 2 Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus, komm so schnell du kannst zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Röcke, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann sagte er zu der Toten, Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus gab ihr die Hand, half ihr aufzustehen, dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen war. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war und viele glaubten deswegen an den Herrn. Nicht nur Kranke, auch Tote Und die, die schon Tote aufgeweckt haben, und ich kenne viele Leute, ich meine, ich weiß, das ist hier vielleicht nicht so üblich, aber in anderen Ländern der Welt ist das wirklich gewöhnlich. Ja, das klingt lustig. Ich war in einer Gemeinde in Lagos, Nigeria, dort habe ich die letzten 9 Jahre gelebt, in Westafrika. Und da war eine große Gemeinde, da gibt es tausende von Gemeinden, in jeder Straße gibt es eine Gemeinde. Aber in einer Gemeinde, da war immer Zeugniszeit sonntags morgens vor dem Gottesdienst und da hat der Pastor gesagt, bitte nur die, die von den Toten in der letzten Woche aufgeweckt worden sind, nach vorne gehen. Und dann standen da 30 Leute und dann hat eine Frau angefangen, ich bin vor 10 Tagen bin ich tot gewesen, hat er gesagt, bitte Schwester, setz dich hin, du bist ungehorsam, wir möchten nur die Frauen hören und Männer, die letzte Woche gestorben sind. Weil es sonst zu viel wird. Ja, da sind junge Mädchen gewesen, die haben ihre Freundin verloren durch ein Malariafieber und die haben gehört, dass sie in ihrer Dorf liegt und dass sie jetzt beerdigt werden soll. Da sind diese beiden jungen Mädchen hingegangen, haben zu den Eltern gesagt, wir möchten noch einmal zu unserer Freundin, wir möchten für sie beten. Und die Eltern in ihrer Trauer haben gesagt, ja, geh zu ihr. Dann sind die rein in das Zimmer, wo das Mädchen aufgebahrt war und haben sich an den Grab gestellt, an den Sarg gestellt. Und haben gesagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes und du kannst unsere Freundin wieder von den Toten auferwecken. Und dann ist die lebendig aufgestanden. Das passiert heute überall auf der Welt. Also diese Worte sind nicht Worte, die wir irgendwie so aus der Kirchengeschichte hören, sondern das sind Worte, die passieren heute überall auf der Welt. Und ich habe euch erzählt, wie mein Mann da lag. Der wäre auch gestorben. Und ich musste... Macht nichts, das ist schon ein aufregendes Thema. Und ich sage euch die Dinge auch nicht, um euch zu beeindrucken. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage euch das, weil ich das prophetisch ausspreche, weil ihr das tun werdet. Durch den Heiligen Geist. Nicht, dass ihr jetzt jeden Toten auferwecken sollt. Bloß nicht. Es gibt Menschen, die sind gesetzt zu sterben und jeder von uns wird einmal sterben und wir dürfen nicht jeden Toten zurückrufen und viele wollen auch gar nicht zurückkommen. Und ich habe bei 2 Toten, wo ich gebeten wurde zu beten, dass sie zurückkommen, habe ich ganz klar gewusst, nein, das ist nicht der Auftrag Gottes. Es war eine Mutter von 5 Kindern und da hat die Gemeinde gesagt, diese Frau muss zurück zum Leben, wehe, 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 die armen Kinder. Und Gott hat kurz darauf, 6 Monate später, eine wunderbare junge Frau in das Leben dieses Mannes geführt. Und die Kinder kannten sie schon, weil es war ein Kindermädchen von der Familie gewesen. Und er hat dieses Kindermädchen geheiratet und die Familie ist wunderbar. Heute sind sie im Lobpreis, in Diensten von Gott gebraucht. Also die Kinder sind gut aufgehoben gewesen. Gott hat sich um die Familie gekümmert. Und da haben auch die Gemeinde gesagt, Gabi, da müssen wir ans Grab, das müssen wir unbedingt nochmal zurückrufen, die Frau. Und ich wusste, nein, lass sie jetzt in Frieden gehen. Wir verstehen nicht immer Gottes Wege, aber wir hatten nicht beauftragt jeden auf. Aber es wird Situationen geben, wo ihr vielleicht an einen Unfall kommt, wo ein Kind gerade überfahren worden ist oder wo etwas Schlimmes passiert ist und wo ihr plötzlich spürt, ihr spürt dann in eurem Herzen, hey, hier ist ein Unrecht geschehen, hier darf ich im Namen Jesu sagen, steh auf, Kind, lebe. Und dann sagt es, kann ja nichts schief gehen. Es wird nicht schlimmer. Es kann nur besser werden. Es kann ja nur besser werden. Und jetzt möchte ich euch diese Stelle nochmal lesen aus Matthäus 10, Vers 35. Und die ist mir heute ganz wichtig und dann werden wir füreinander beten. Matthäus 10, Vers 35 bis 37 oder bis 38. Matthäus 10, Vers 35 bis 38. Und das ist die Bibelstelle, die ich für euch heute Morgen habe. Nee. Nee, da ist... Das ist ein falsches Kapitel, da habe ich irgendwie mich verschrieben. Ist das vielleicht Markus 10? Entschuldigung. Es geht da um die Arbeiter in den Weinberg. Nee. Macht nichts. Da habe ich mich verschrieben. Auf jeden Fall ging es darum, dass Jesus sagt, wenige sind der Arbeiter und ich suche Arbeiter in den Weinberg. Matthäus 9, danke schön. Genau, das ist nämlich, was man dann macht, diesen Fehler, dass man... Genau. Genau, das ist richtig. Matthäus 9. Von Vers 35 bis 38. Danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Es geht nicht darum, dass wir die Menschen nur heilen, sondern dass die Menschen zu Jesus finden. Das ist das Ziel. Nicht, dass die Menschen nur gesund werden und dass sie sich freuen, dass sie jetzt gesund sind, sondern dass sie dann weitergeführt werden in den nächsten Schritt, dass sie Jesus empfangen als den Retter und als den Erretter ihres Lebens. Und darum sind wir da. Und darum sind wir errettet, um anderen davon zu erzählen, dass Rettung da ist. Und das ist das Hauptziel, was Gott uns gegeben hat. Und wir dürfen dabei damit rechnen, dass die Kranken gesund werden, dass die Toten auferstehen.